Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Eine Wundertüte ist laut Wikipedia eine verschlossene Tüte aus Papier, deren Inhalt von außen nicht zu erkennen ist. Sie wurden in der Bundesrepublik für 10 Pfennig, die große Version für 20 Pfennig verkauft. In der DDR kosteten sie 50 Pfennig. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, unsere Podcast-Wundertüte ist wie immer kostenlos und enthält exotische oder seltene Motorräder, die wir uns gegenseitig vorstellen. Weil sie uns auch emotional bewegt haben, weil wir sie gerne in der Garage hätten, weil wir sie für missverstanden halten oder aus irgendwelchen anderen Gründen für interessant halten. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Redakteur bei Motorrad und begrüße wie immer an dieser Stelle meinen Kollegen und PS-Chef Johannes Müller.
Hallo Ferdi, hallo an alle Zuhörer.
Johannes. Johannes, möchtest du heute mal vorab unseren üblichen Rahmen abstecken?
Das mache ich sehr gerne. Schönes Intro übrigens, die Wundertüte.
Ja, man muss ja mal ein bisschen Abwechslung reinbringen.
Ich bin noch am Ringen mit mir, ob ich die gerade stattgefundene Cannabis-Legalisierung noch damit reinbringen sollte. Vielleicht besser nicht. Stichwort Wundertüte. Ja, also es soll bei uns darum gehen, eben wie du schon sagtest, exotische, seltene oder in einer wie auch immer gearteten Form besondere Motorräder uns gegenseitig vorzustellen. Ja, wir wollen schauen, ist es ein, was war das für ein Motorrad, Serie, Custom-Bike oder Einzelstück?
Eben kein Custom-Bike.
Custom-Bike haben wir rausgenommen.
Es sollte ein Serienmotorrad sein, also mindestens zwei hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge gesagt.
Richtig, und dann wollen wir natürlich gucken, worum handelt es sich, wann wurde das gebaut, was sind die wesentlichen technischen Eckdaten, was hätte es sonst gegeben an Konkurrenz, lassen sich Verkaufszahlen nennen? Manchmal ist das so, manchmal auch nicht. Und wenn ja, wenn wir von Exoten sprechen, waren das ja meistens eher wenige. Woran lag's? Woran hat's gelegen? Den damaligen Neupreis wollen wir uns angucken, was man heute vielleicht, wenn man sowas findet, dafür zahlt, vielleicht auch nicht. Und nicht immer ganz einfach. Sind wir schon damit gefahren? Und würden wir eine haben wollen?
Genau.
Das soll so im Wesentlichen das sollen die Punkte sein.
Ja, so ein festes Format ist unglaublich befreiend, finde ich.
Ja, Tatsache. Man kann gedanklich viel abladen und sich einfach da durchhangeln. Ja. Das ist richtig.
Okay, genau. Und ein Punkt wollte ich noch sagen. Wir haben uns zwischenzeitlich immer so auf Exoten fokussiert. Dann hatten wir zwischendurch doch wieder eher mainstreamige Motorräder. Ich glaube, wir werden jetzt da so eine Mischung fahren aus beidem. Weil ich glaube, wenn wir uns nur auf Exoten da wird auch dieses, sind wir das schon gefahren, sehr schwierig.
Oh ja.
Deswegen hat man da jetzt das ein bisschen aufgelockert, würde ich sagen.
Oh, es soll ja eine Wundertüte sein. Ja, genau. Ich bin auch schon wieder wirklich gespannt, was du mitgebracht hast. Also es ist wirklich auch eine Überraschung.
Ja, ob wir heute wieder zweimal das Gleiche fast haben.
Also ich hatte ja beim letzten Mal, hätten wir ja fast beide nur BMW-Motorräder genommen. Das fand ich dann natürlich nicht so eine schöne Mischung.
Ja.
Und dachte mir im Nachklapp auch, ja, K1300 ist ja jetzt nicht so ein wirklicher Exot. Und angesichts dessen habe ich mir heute, das kann ich schon mal an diesen sehr, sehr exotischen Motorräder rausgesucht.
Okay, bei mir ist halb-halb, aber gut. Ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen, meiner X-Challenge, dann wärst du jetzt mal wieder an der Reihe.
Soll ich mal wieder loslegen? Dann lege ich mal wieder los. Also es ist ein Motorrad tatsächlich, von dem ich sagen kann, dass ich nicht gefahren bin. Die meisten bin ich ja bislang gefahren. Und nicht nur bin ich dieses Motorrad nicht gefahren, ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass so gut wie niemand je dieses Motorrad gefahren ist. Zumindest nicht im deutschsprachigen Leser- oder Zuhörerkreis. Wenn dem doch so wäre und jemand da draußen sollte dieses Motorrad schon mal gefahren sein, bitte, bitte, bitte schreibt uns, wie sich das anfühlt. Denn ich möchte unbedingt wissen, ob meine Vorstellung dessen, wie eine, und jetzt Trommelwirbel, Yamaha SDR 200 sich denn fahren möge.
Okay, sagt mir gar nichts.
Yamaha SDR 200, schon mal gehört?
Nee.
Nee, okay, dann
ich kann jetzt auch zeitlich überhaupt nicht.
Ja, ist auch wirklich krass. Also ich versuche jetzt mal das Wenige, was das Internet an Informationen über dieses Motorrad bereithält. Denn selbst die Recherche im recht umfangreichen Motorradarchiv hat nicht wesentlich mehr zutage gebracht, als das, was auch Wikipedia Englisch ausspuckt. Und das gebe ich jetzt mal zum Besten. Also wir haben, ich sehe gerade zum ersten Mal den Spitznamen dieses Motorrads und der könnte perfekt passen. Also Hersteller Yamaha, Modellname SDR 200, also called, auch genannt, the Whippet, die Peitsche. No. Und genauso stelle ich mir das auch vor. Also was wir hier haben, ist ein, ich beschreibe es einfach mal, ein Naked Bike, ein Roadster. Ganz klassisch mit einer Rundlampe und einem schönen, aber sehr filigranen Gitterrohrrahmen. Drin hängt ein 200 Kubik Zweitakt-Einzylinder, wassergekühlt, mit der von Yamaha damals also verwendeten Powerwelf-Auslasswalzentechnik, YPVS. Und gebaut wurde das Ganze nur von 1986 bis 1987.
Okay.
Ferdi, dein Gesicht müsste man jetzt eigentlich beschreiben. Absolute Ungläubigkeit. Also das Ganze gab es, der Grund, warum man das hierzulande wirklich nur, also absoluten Kennern bekannt ist, ist einfach, das wurde hier nie offiziell importiert.
Ja, aber dann war es ja offensichtlich auch in Japan oder wo auch immer auch nicht wirklich ein
Richtig,
Ding, oder?
Wenn, so wenn ein Motorrad gebaut, nur 2 Jahre gebaut wird, kannst du davon ausgehen, hat nicht funktioniert.
Was ist denn da der Gedanke? Also, okay, Roadster, soweit komme ich noch mit.
Ja.
Mit Einzylinder ist schon irgendwie, mit so einem kleinen Einzylinder finde ich schon kurios, aber als Zweitakter kann man dann wahrscheinlich auch wieder nicht so ganz.
Ja, also ich denke mal, dass der Spitzname, der mir jetzt wirklich nicht geläufig war, die Peitsche, da ein ganz guter Hinweis drauf ist. Denn klar ist, dass so ein, also das ist ein ganz einfaches Motorrad eigentlich. Telegabel, sehr schmale Räder, also ich sehe hier, wir reden von einem maximal 130er hinten, aber nee, Reifen vorne 90, 80, 17 und Reifen hinten 110, 80, 17. Mhm. Also hinten ein schmalerer Reifen, wie das, was üblicherweise heute auf dem Vorderrad montiert ist. Mhm. Und ich habe hier noch ein Leergewicht fahrbereit von 115 Kilo. Fahrfertig.
Boah, okay.
Ja. Das heißt, wir haben es hier, also das Motorrad ist auch, wie man auf den Bildern schön sieht, gärtenschlank. Mhm. Also es wirkt halt vorne so, es ist nicht ganz ein Lenkerstummel, aber es ist auch nicht klassischer Lenker. Also es ist das, was man heute so als M-Lenker bezeichnen würde. Ja, also zeitgenössisch. Mhm. Und genannt werden aus 195 Kubik 34 PS.
Mhm.
So.
Das
also,
klingt jetzt nicht so, gar nicht so undynamisch.
Nee, das ist genau der Punkt. Gewicht. Also wir haben 115 Kilo und 34 PS. Aus einem 200er Zweitakter, man, ohne sowas je gefahren zu sein, kann man sich schon ganz gut ausmalen, wie sowas fährt. Nämlich wie eine verdammte Peitsche. So, da hätte ich wirklich Lust drauf.
Hat deine Recherche auch ergeben, also ist das ein komplett eigenständiges Modell gewesen oder gab es dieses Chassis schon mit einem anderen Motor,
also,
dass man das?
Wenn ich diesen Rahmen so ansehe, dann erzählt er mir, den gab es nirgends sonst. Also das ist wirklich ein wunderschöner, filigran gemachter Gitterrohrrahmen, der also vom Lenkkopf bis zur Schwingenaufnahme geht. Und das Ganze ist auch ein sehr, sehr sportliches Motorrad. Also ich sehe hier Einsitzer, ich sehe einen ganz, ganz schmalen, drahtigen Tank, ich sehe eine einfache Einkolbenscheibenbremse. Und halt einfach eine Fahrmaschine, eine Roadster-Fahrmaschine. Und also ich stelle mir das, ich meine, leichte Motorräder sind ja generell cool und machen generell viel mehr. Also ich fahre lieber ein leichtes Motorrad mit weniger Leistung, das ich auch benutzen kann, als jetzt irgendwie ein 200 PS Naked Bike, die ich auf der Landstraße ja sowieso nicht gebrauchen kann. Und ich stelle es mir einfach irre unterhaltsam und irre auch also packend vor, damit zu fahren. Denn klar ist, so ein Zweitakter, also eine 125er wäre mir zu extrem. Die gab es ja auch dann später mit 34 PS. Aber das ist dann wirklich schon ganz extrem. Und ich stelle mir aber vor, dass so ein 200er Zweitakter mit 34 PS gerade so auch noch fahrbar ist. So mit gutem Willen. Ja? Und 34 PS, wenn man sie voll benutzt, bei 115 Kilo, ist für mich auch ein schönes Maß Leistung in der heutigen Zeit. Damit kannst du Vollgas fahren auf kurvigen Straßen und kannst dem Motor so alles abverlangen und du bist auch schnell, aber jetzt nicht jenseits von Gut und Böse so. Mhm. Also so als Sonntagmorgen Peitsche, mit der mal eine zornige Tankfüllung, übrigens 9 Liter Tank. Also der Tank von dem Motorrad ist auch einfach, das ganze Motorrad ist winzig. Ja, also das Ganze hat die Ausmaße noch nicht mal von dem, was heute eine 125er ist. Das ist schmal, das ist klein, das ist niedrig.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum das vielleicht nicht bei uns Nee,
naja, das war schon damals, glaube ich, ziemlich unverkäuflich bei uns. Auch so Mitte, Ende der 80er war das mit dem Zweitakter eigentlich auch schon absehbar, dass das ein Ende haben würde. Wenn ich das Motorrad jetzt ansehe, das war auch sicher nicht billig. Also dieser Rahmen ist irre filigran. Das hat eine Gitterrohrschwinge, die noch filigraner ist. Also diese Gitterrohrschwinge, wenn man die mal anguckt, da würde mancher Gepäck Lösungshersteller heute einen Gepäckrahmen draus bauen.
Ja.
Also die Rohrdicken, das ist alles irre filigran und ich meine, klar, du kannst nicht viel Material verwenden, wenn dein Motorrad am Ende 115 Kilo wiegen soll. Also das war schon damals sicher Nische in der Nische in der Nische. Aber also auch die Linienführung ist wahnsinnig elegant und ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr viel nur für dieses Motorrad stattfand. Und dass es einfach zu teuer war. Und das
bedeutet auch, ich weiß jetzt nicht, wie tief du da in den 80ern schon drin steckst, sag ich mal. Aber dann heißt es auch, es gab jetzt nicht gleichzeitig von Honda oder von Kawasaki sowas Ähnliches. Das war dann schon so ein Ding und offensichtlich wurde es nicht angenommen oder.
Ja, also ich meine, Yamaha hatte zur selben Zeit auch noch so eine TDR 250, die aber dann so in die Funbike-Richtung ging. Das aber dann als Zweizylinder und auf, ich meine, 18 Zoll Rädern, also das war dann auch eher so aufrecht. Yamaha hatte auch eine SZR 660, die eigentlich ein ganz ähnliches Format bediente, aber mit einem viertaktenden Einzylindermotor, mit dem Einzylinder aus der XT sozusagen, oder XTZ, das eigentlich in eine ähnliche Richtung ging, aber halt einfach viel mehr Motorrad war. Mhm. Auch die war ja in Deutschland schon in der Nische. So hat sich aber, also auch ein begehrenswertes Motorrad irgendwo. Aber halt bei weitem nicht so extrem wie jetzt dieses.
Okay, aber dann,
ich frage mich halt auch, wie viele es davon nach Deutschland überhaupt geschafft haben.
Ja, findet man da überhaupt was im Netz als gebraucht? Ja, dann schließt sich ja die Frage an, weil ich meine, jetzt können wir ganz viel von unserer Checkliste eigentlich schon
nachhaken. Ja, also auch Verkaufszahlen nichtig. Ja. Die Frage wäre eher, wie viele haben es nach Deutschland geschafft? Und man findet nahezu gar keine Informationen zu dem Motorrad im deutschsprachigen Raum überhaupt.
Aber dann stellt sich mir halt die Frage, wie bist du darauf gekommen?
Weil ich die irgendwann mal irgendwo gesehen habe und gedacht habe, Mensch, was ist das denn? Und sorry für die Wortwahl, aber boah, wie geil ist das denn? So, also es kommt meinem absoluten Ideal von einem reinen Fahrspaßmotorrad, das sonst nichts machen muss, außer Spaß machen, schon verdammt nah. Weil ich finde, in jede gut sortierte Garage gehört ein Zweitakter. In jede gut sortierte Garage gehört ein reines Fahrspaßmotorrad, das keinem anderen Zweck dient, außer Jux und Dollerei.
Für die zornige Tankfüllung.
Ja, für die zornige, da war ich noch, der 9-Liter-Tank und man kann sich ungefähr ausmalen, dass unter 6, 7, vielleicht sogar 8 Liter mit so einem Konzept wenig geht. Mhm. Also du kommst auch gar nicht weit damit dann und das ist ja dann auch der Sache nur dienlich.
Da kann die Sitzbank auch knüppelhart sein.
Ja, also ich meine, das ist ja wahnsinnig zierlich, was mir wiederum entgegenkommt. Ich bin ja selber nur rund 1,70 und so gesehen, das ist auch offensichtlich für Japaner gebaut. So. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, sowas auch nie offiziell zu importieren. Das hat da keine Chance. Ich denke, das ist eher so ein Motorrad, wo man fragen muss, warum haben die das überhaupt gemacht? Mhm. Und die Antwort ist, es ist, also ich sehe das so als Anomalie. Mhm. Manchmal kommen Motorräder auf den Markt, die
dürft es gar nicht geben,
da,
so rein.
Da weiß man von vornherein, das ist
oder?
Chancenlos.
Ja,
so.
Ja.
Und das fällt, glaube ich, voll und ganz in die Kategorie. Und umso wahnsinniger und toller, dass es das gibt. Denn das macht auch so einen ganz wertigen Eindruck. Also das ist jetzt nicht so ein Billo-Ding irgendwie. Das Design ist cool und eigenständig. Und ja, also das war sicherlich sehr teuer.
Mhm. So. Ja, ja, ja.
Ich könnte, wenn ich jetzt lange rumsuche, dir wahrscheinlich einen Neupreis in Yen nennen.
Ja,
der aber
von,
wahrscheinlich,
aus den 80ern, der wird
genau,
uns...
Der uns nicht unbedingt weiterbringt.
Ja.
Ja, also wenn
ja, gut,
da draußen jemand sein sollte, der so ein Motorrad besitzt oder der mal damit mit sowas gefahren ist oder der vielleicht sogar uns damit fahren ließe, also ich würd steil gehen. Also die mir bekannten Plattformen listen keine SDR 200 zum Verkauf.
Ja.
Keine. Und ich habe alle Jahre wieder mal geschaut, leider chancenlos.
Ja gut, aber finde ich auch witzig. Also mit so einem Spitznamen, also das, dann muss es ja doch auch eine gewisse Resonanz gegeben haben. Oder kam der Spitzname von Yamaha selber?
Beine, das stand jetzt auf einfach, ich kann nur Wikipedia-Informationen nachplappern.
Am Ende ist es wieder so eine komische Übersetzung aus dem Japanischen ins Englische. Weißt du, am Ende...
Gut möglich, wie Fireblade eigentlich gar nicht Feuerklinge, sondern Blitz heißt, ja. Wenn man es direkt übersetzt.
Am Ende war es gar nicht die Peitsche, sondern irgendwas anderes.
Nein, aber ich finde, der Name passt sehr gut. Also ich stelle mir vor, dass das sich fährt wie eine Peitsche, nämlich aufregend und schwer zu kontrollieren und aber halt auch also anregend. Und ja, also ich meine, es liegt ja auf der Hand, dass so ein Motor eben nur in einem schmalen Bereich funktioniert und dann aber richtig... Und dass man damit nur fahren kann mit dem Messer zwischen den Zähnen und dann auch, also Fahrfehler werden bestraft, da bin ich sicher so.
Okay.
Ich würde mich auch fragen, wo kriege ich denn da überhaupt noch Reifen für her heute? 110er hinten, also das ist ja nun wirklich...
Ja, da muss dann ein Vorderrad hier.
Ja, Tatsache, also das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr einfach zu besohlen, wenn man so will. Ja,
ja. Spannend, sehr, sehr spannend. Also damit hätten wir jetzt, glaube ich, unsere Exotenquote schon mehr als erfüllt, auf jeden Fall.
Ich musste mir ja sagen lassen, vielleicht wäre eine K1300 nicht exotisch genug. There you go.
Ja. Ja, ich habe, außer du hättest noch einen...
Nee, ich sehe jetzt noch also den Verweis auf eine Yamaha DT200R, aus der kam dann relativ sicher der Einzylinder-Zweitaktmotor. Mhm. Das ist aber auch alles, denn ganz offensichtlich ist dieser Rahmen wirklich bespoke, wenn man so will. Mhm. Also man sieht hier auch keine Parallelen etwa zu einer RD 250 oder 350. Das ist also wirklich ein eigenständiges Ding.
Mhm. So. Schön.
Also ach so, um noch zu sagen, möchtest du eine haben? Ja, ja, ja.
Ja, das so. Die Frage also kam schon rüber.
Dafür
also die
würde, dafür, das wäre der, das wär der perfekte zu besetzende Slot in meiner Garage. So.
Okay.
Ja.
Bewerbungen und Angebote unter
ich
der
fürchte,
bekannten Wähler.
Wenn wirklich mal sowas verkauft wird, dürfte es wahrscheinlich nicht mehr im vierstelligen Bereich ablaufen. Ich weiß es nicht. Aber also es ist ja immer so, für so ganz krasse Exoten gibt es ja eigentlich keinen Markt und dann ist ja auch wahnsinnig schwer. Der Preis ist dann das, was einer bereit ist zu zahlen. Jetzt habe ich meine Karte verraten. So.
Ja.
Keine Ahnung. Also Zweitakter aus der Zeit sind ja generell auch völlig abgehoben. Also auch alle RDs mit oder ohne Powerwelf, Wasser oder Luft gekühlt, RG Suzukis, NS400, Hondas. Ja, das ist ja alles, irgendwie wird ja alles jetzt mit Gold aufgewogen. Mhm. Und also es ist halt so, es ist ja auch maximal politisch unkorrekt heute. Also so ein... Zum Zweitakt da rumzuknattern geht ja eigentlich gar nicht mehr. So, umso besser, dass der Tank so klein ist und dass man damit eigentlich nichts machen kann in der Realität, außer halt eine zornige Tankfüllung. So.
Ja.
Das ist das Einhorn, eine SDR-200.
Aber wirklich.
Ja.
Ja, sehr cool. Ja, also mein erster Kandidat heute ist auch ein Exot und hat aber die komische Eigenheit, dass er tatsächlich im Motorrad-Dauertest lief,
schränkt aber die Auswahl sehr ein schon.
Ja, aber es ist eine sehr komische Kombination, weil eigentlich sagt man ja immer Motorrad-Dauertest, man hat ja eigentlich schon immer Motorräder ausgewählt, die irgendwie eine gewisse Marktrelevanz haben.
Man hat das angestrebt,
ja. Genau.
Da bin ich ja fast versucht zu raten.
Ja, genau.
Ist es ein deutsches Fabrikat?
Nein.
Dann gebe ich eigentlich fast
schon auf. Ich glaube auf zwei Fragen hatten wir uns geeinigt letztes Mal.
Ja, okay, warte, dann, ein Exot im Motorrad-Dauertest. Die Fragen sind immer die gleichen. Ist es italienisch?
Ja.
Darf ich eine dritte?
Ich glaube, eine dritte geht.
Hatten wir diese Marke schon mal in der Wundertüte?
Nein. Also, nein, also wir hatten schon...
Dann gebe ich jetzt einen Tipp ab.
Ja.
Irgendeine Benelli.
Nein.
Okay.
Wir hatten es indirekt. Egal, dazu kommen wir. Also es ist eine Kajiva Navigator 1000.
Oh, okay. Kajiva Navigator.
Gruß auch an den Hörer Niklas an dieser Stelle, weil der hat nämlich diesen Vorschlag nach unserer ersten Wundertüte tatsächlich eingebracht.
Ihr hört mich tippen parallel. Ich brauche ein Bild dazu.
Und da möchte ich noch zwei Sätze dazu sagen. Er hat mir nämlich geschrieben, er hat die 2017 im Alter von 21 Jahren von seinem damaligen Abteilungsleiter für eine Kiste Bier bekommen. Und nach ein bisschen Aufpäppeln mit seinem Vater war sie dann einsatzbereit und er ist zu der Zeit noch in der ZX-10R gefahren und er hat sich dann extrem in dieses Crossover-Konzept verliebt. Mit der straßenorientierten Bereifung, dem hohen Fahrwerk. Genau. Hatte dann Ende 2021 leider einen Motorschaden, weswegen er jetzt eine F900XR fährt.
Ach, okay.
Und jetzt, da ist schon für mich die, oder damit ist schon die Erklärung, warum ich das, also haben wollen, ich glaube nicht, und gefahren bin ich sie natürlich auch nicht, aber trotzdem fand ich, oder finde ich das Motorrad spannend. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich die jetzt hier auch vorstellen möchte. Genau, die wurde nämlich gebaut 2000 bis 2006. Also so die Endzeit bei Kajiva bis jetzt, dazu kommen wir auch noch, basierte auf der Kajiva Grand Canyon. Das war eher noch so eine Reise-Enduro.
Die kennt man eher, ja.
Ja. Und die hatte den 90 Grad V2 der Suzuki TL1000.
War diese Ära, ja.
Genau, weil die Grand Canyon hatte noch einen Ducati-Motor. Mhm. Danach hatte dann aber durch dieses ganze Firmengeflecht, Kajiva, Ducati, MV Agusta, Husqvarna und so weiter, die konnten keine Ducati-Motoren mehr nutzen, haben dann von Suzuki die bekommen und dementsprechend hatte die knapp 100 PS. Und man hat eben gesagt, das soll jetzt bewusst keine Reise-Enduro sein, weil damals gar, also ist es immer schwer, jetzt so 20 Jahre später das zu beurteilen, aber ja, damals wollte man wohl irgendwie eine bewusste Nicht-Reise-Enduro haben, sondern eben, ja, hohes Fahrwerk und genau, und deswegen hat sie auch ein 18-Zoll-Vorderrad vorne, kein 19-Zöller, okay. Was auch ein bisschen komisch ist aus heutiger Sicht, 17-Zoll hinten, Federweg vorn 150 mm, hinten 160, 20-Liter-Tank und so ungefähr 225 Kilogramm vollgetankt. Und heute, wir haben es schon gesagt, würde man einfach sagen, Crossover-Bike.
Ja.
Passt voll in diese Crossover-Mittelklasse gerade, in diese höhere Mittelklasse. Und damals, weil es, glaube ich, das noch nicht so gab, sagte man halt irgendwie Funbike.
Ja, ja.
So Funbike war aber der Platz halt dafür, alles, was so ein bisschen außerhalb der gängigen Schubladen waren. Genau, und Verkaufszahlen habe ich jetzt auch nicht rausgefunden. Dürften auch eher, ich sag mal, eher wenig gewesen sein. Die kostete 2000 18.785 D-Mark. Weiß ich jetzt auch nicht, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob das, man kann es umrechnen in Euro und so, aber das ist letztlich auch ein bisschen
schwierig, diese Zahlen, ja, tatsächlich. Ja. Hör ich zum ersten Mal, dass die im Dauertest lief, tatsächlich.
Es ist tatsächlich eines der ersten Sachen, die du findest, wenn du das in der Suchmaschine bemühst.
Richtig.
Genau, und da habe ich dann auch schon so ein bisschen rauslesen können, ja, dass da so doch eher geteilte Meinungen gab. Also so für die Reisefraktion, die war damit nicht so happy, weil es dann eben doch, Windschutz zu schlecht, zu unbequem, umständlicher Tank mit zwei Deckeln und nervige Kleinigkeiten, so fummeliger Seitenständer zum Beispiel, das hat der Niklas auch gesagt, dass es immer sehr komisch war, wie man den ausklappt. Und dazu kam, dass zumindest die Dauertestmaschine auch echt Probleme hatte. Also die hatte echt ein kippeliges Fahrverhalten, Pendelneigung. Man hat dann irgendwann die Spur vermessen, da gab es dann einen Spurversatz von 15 Millimetern. man hat ein Präzisionslenkkopflager eingebaut und es war danach, fuhr es danach auch nicht besser. Also gab es wohl auch eine gewisse Serienstreuung.
Okay, aber jetzt, je länger, ich schaue gerade mal so ein paar Bilder an, man hat dieses Motorrad schon mal gesehen, tatsächlich, meine ich sagen zu können, dass dieser konkrete Dauertester dann bei einem Motorrad-Action-Team-Mitarbeiter verblieben ist, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt ist es ja so, was mir da sofort in den Sinn kommt, irgendwie TL1000-Motor, eigentlich erstmal super, ne? Also eine relative Bildungslücke bei mir. Ich kann nur wiedergeben, was man immer wieder von diesem Motor gehört hat, nämlich ein toller V2 mit Leistung, Drehmoment, nach anfänglichen Kinderkrankheiten wohl auch robust. Also so gesehen eigentlich ein spannendes Konzept. Würde man heute die Frage stellen, ja, 18 Zoll Vorderrad, okay, kriegt man Reifen, geht, aber jetzt natürlich auch nicht mehr so ganz en vogue.
Also ich finde es halt spannend, weil mir war das schon bewusst, dass es so gerade so, ich sag mal so 2005, 2006, da gab es ja dann schon so diese Triumph Tiger, die damalige, die dann so, oder auch eine Honda Varadero, das waren dann schon diese, die fuhren bei uns immer in so Reise-Enduro-Vergleichstests mit.
Waren aber Straßenmotorräder.
Hatten aber ein 17 Zoll Vorderrad, ja. Was ich jetzt auch 20 Jahre später ein bisschen merkwürdig fand. Und ich habe das Gefühl, da kam vielleicht schon langsam so das auf, dass man eben, weil die Taiga hatte ja noch vorher auch ein 19 Zoll Vorderrad, dass man da eher weg ist vom Gelände. Und BMW dann halt immer mit der GS mit 19 Zoll Vorderrad noch dabei war im Test und dann eben die entsprechende KTM 990 Adventure oder was auch immer mit einem 21 Zoller, ja. Halt die volle Offroad-Paket. Und ich weiß nicht, also auf den ersten Blick würde ich auch sagen, irgendwie seiner Zeit voraus. Andererseits.
Wann kam denn die erste Multistrada, ja? Das ist natürlich ein ganz ähnliches.
Die kam auch so, ich glaube 2006, auch um den Dreh rum.
Ja.
Und andererseits denke ich mir auch, so eine Yamaha TDM 900 zum Beispiel, die mir da so irgendwie eingefallen ist, die war ja auch in der Zeit. Also so dieses eher mehr Federweg als ein Straßenmotorrad und auch so ein bisschen Windschutz, bisschen hohe Verkleidung. Also wer da jetzt wirklich das erste Mal sowas gemacht hat, da kann man sich wahrscheinlich wirklich, da müsste man, glaube ich, wirklich tief einsteigen in die Recherche, aber.
Ja, man sagt im Allgemeinen, so Crossover, das, was man heute Crossover nennt, im Allgemeinen TDM tatsächlich. Aber da ist ja auch immer die Frage, also es ist ja nicht nur die Radgröße und die Sitzposition und der Federweg, sondern auch noch also es ist ja das Gesamtkonzept Motorrad, das immer eine konkrete Richtung irgendwie definiert. Aber tatsächlich bin ich bis heute dabei, wenn du nicht Offroad oder so gut wie nicht Offroad fährst, braucht es sicher kein 21 Zoll Vorderrad und eigentlich auch kein 19 Zoll Vorderrad. 18 ist dann natürlich ein bisschen eine spezielle Zwischengröße, weil ich bin schon auf vielen Motorrädern gesessen, die auf 18 Zoll Vorderrädern echt gut fuhren. Also wenn die Geometrie passt, ist das eigentlich, spricht auch dagegen nichts und spricht aber auch nichts gegen 17 Zoll, weil ich finde, wenn ein Motorrad dann sehr groß ist und sehr viel Federweg hat, dann ist das auf 17 Zoll oft ein bisschen unharmonisch. So, weil das dann eben die geringeren Kreiselkräfte an dem kleineren Rad nicht unbedingt immer gut harmonieren mit einem ganz hohen Schwerpunkt und einem hohen Fahrzeug. So, ich denke da an manche große Multistrada, die mir nicht so richtig, V2 Multistrada, die, wo ich immer dachte, das ist eigentlich zu handlich für das, was es ist, obwohl es so hoch und schwer ist, so, also diffiziler zu fahren. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz probates Mittel. Das ist, wenn ich diese Kajiva angucke, ist sie ja auch noch maßvoll in ihrem Gesamtauftritt. So.
Ja, ich hatte auch gesagt, es gab da so geteilte Meinungen und ich habe jetzt die positiven Meinungen noch nicht genannt. Da hatte ich mir zum Beispiel rausgeschrieben, geniales Supermoto-Handling und gab eben auch dementsprechend viel Lob für den Motor.
Ja.
Und eben je sportlicher so der Redakteur dann auch veranlagt war, desto mehr konnte er dem auch was abgewinnen. Also aber so dieses Verarbeitungsthema, ja.
Ich glaube, vielleicht muss sich nicht mal weit aus dem Fenster lehnen, den Erfolg oder Misserfolg der Firma Kajiva zu diesem Zeitpunkt kann man vielleicht noch nicht mal so sehr am Produkt festmachen.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war eher ein Gesamtthema. Also bevor wir dazu noch kommen, kann ich noch zwei Sätze sagen. Wie gesagt, ich möchte mir jetzt keine holen wollen. Ich finde auch das Design in dem Fall wieder nicht so gut gealtert. Das ist halt
ich
so.
Ich muss sagen, mir gefällt es.
Ja?
Ja, doch. Okay. Also ich habe hier eine etwas zweifelhafte Farbvariante vor mir.
Ja, aber das passt doch voll in die Zeit.
Davon abgesehen finde ich das eigentlich ganz gut gestylt. Ja. So.
Also ich habe, genau, um das noch gesagt zu haben, ich habe gerade gestern in den Gebrauchbörsen habe ich zwei Stück gefunden. Eine für 3.500, eine für 3.700.
Ja.
Also damals für eine Kiste Bier, das war wahrscheinlich schon sehr günstig.
Das ist allerdings sehr günstig.
Ja, aber ich denke auch, mit Ersatzteilen und sowas, das ganze Drama, was man eh schon mit einem 20 Jahre alten Motorrad hat und dann halt noch von einer Marke, die es eben nicht mehr gibt, das ist, glaube ich, sehr undankbar.
Auch ich habe immer wieder geliebäugelt mit einer Kajiva aus dieser Ära. Da gibt es ja die Raptor und V-Raptor-Modelle, die ja eigentlich auch, also ich sag mal, so eine V-Raptor mit dem kleinen oder großen Suzuki-Motor ist ja ein sehr attraktives Motorrad. So spricht vieles dafür. Aber, und auch die Preise sind sehr günstig, aber das hat ja Gründe. Also eben die wahrscheinlich zweifelhafte Ersatzteilversorgung mit allem, was nicht motorbezogen ist. Ja.
Also ich habe festgestellt, spätestens als ich die Eva Breutel, unsere Italien-Korrespondentin, gefragt habe nach Kajiwa, habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, auch echt mal eine eigene Folge wert. Aber ganz, ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, es wurde von den Brüdern Castiglioni gegründet. Die kennt man ja auch aus dem anderen, von anderen Marken. Und dementsprechend eng verflochten mit MV Agusta, Husqvarna, Ducati, alles, was da so war in den 80er, 90ern in Italien. Die waren im Motorsport auch recht erfolgreich, wirtschaftlich weniger dafür. Und so das Letzte, um das wirklich ganz kurz zu sagen, MV Agusta wurde ja 2008 mal wieder verkauft an Harley-Davidson inklusive Kajiwa. Harley-Davidson hat dann aber beide Marken schon 2010 wieder abgegeben. Thema Finanzkrise und so weiter. Und seitdem wurde aber nur noch MV weitergebaut. Und jetzt zitiere ich unsere Kollegin, die Eva. Und die Namensrechte für Kajiwa liegen heute bei Claudio Castiglionis Sohn Giovanni, der vor einigen Jahren verkündete, er wolle Elektromotorräder unter diesen Namen bauen. Bislang wurde daraus aber nichts.
Daraus wurde
das
nichts.
Das ist der Status 2024.
Stattdessen kramt man jetzt die Designs aus dieser Zeit hervor und macht wieder Reise-Enduros draus. Und zwar sowohl seitens MV als auch
und Ducati.
Ducati tatsächlich, gell?
Genau, auch so ein schräges Erbe irgendwo, ja.
Ja, übrigens wurde gerade noch Kajiwa und Historie, gab es ja dann auch eine Mito 125, nämlich die optisch an die Ducati 916, 996 dieser Zeit angelehnte 125er Zweitaktrakete, von der es wiederum eine Naked-Bike-Variante gab, die Kajiwa Planet 125, die man wiederum als Konkurrenzentwurf zu einer Yamaha STR 200 mit etwas Wohlwollen.
Da schließt sich der Kreis.
Ja.
Das soll noch einer sagen, wir hätten uns nicht abgesprochen.
Wow, ja doch. Also so eine Planet würde ich mir auch hintun.
Also das dazu, spannendes Motorrad. Danke nochmal an Niklas für den Tipp.
Schön, ja.
Ja, und damit zu deinem nächsten Funbike.
Meinen nächsten Exot kann man wirklich nicht als Funbike bezeichnen. mein zweiter Exot für heute ist ein Angstbike. Wirkliche, blanke Angst.
Mhm.
Und ich bin sie gefahren, deshalb kann ich das so genau sagen.
Oh, dann könnte ich vielleicht sogar...
Ich habe das immer mal wieder durchblicken lassen, dass ich ein Motorrad gefahren bin, von dem das wirklich nicht viele Leute gefahren sind.
Oh, darf ich raten?
Rate.
Das Münch-Mammut?
Ja!
Das
ist der richtige Artikel an dieser Stelle. Nicht die, sondern das Münch-Mammut 2000.
Mhm.
Nämlich also die Neuauflage, der Versuch der Wiedergeburt, der Wiederauferstehung der Marke Münch und des Modellnamens Mammut. Also
ich erinnere mich dunkel an eine unserer ganz frühen Folgen, da hattest du, glaube ich, schon mal drüber erzählt, deswegen bin ich jetzt drauf gekommen.
Das ist mit Sicherheit schon mal irgendwo gefallen, weil es auch wirklich ein, also viel exotischer geht es ja eigentlich gar nicht. Ja. Und es hängt auch, da hängen große... Und
trotzdem kennt man es aber, würde ich jetzt sagen.
Und das ist nämlich auch, also das ist ja der witzige Aufhänger. Auch irgendwie kam jeder schon mal mit Münch Mammut irgendwo gefühlt in Kontakt so und hat das schon mal wahrgenommen. Jetzt möchte ich nicht bei Pontius und Pilatus anfangen und die alten Mammuts und Friedel Münch und die 60er und 70er. Das Grundprinzip kann man, glaube ich, ganz gut zusammenfassen mit ein Automotor in ein Motorradchassis bauen um einen Automotor herum.
Mhm.
So, das waren damals NSU-Motoren seinerzeit, 1200er, 1300er sowas. Vierzylinder, die also wirklich aus diesen Rahmen dann rausquollen. Wie habe ich irgendwo mal gelesen, wie ein fettleibiger Boxer aus seiner Short. Also es waren einfach wilde Motorräder mit überbordender Leistung. Schon 100 PS zu einem Zeitpunkt, wo andere Motorräder 50 PS hatten.
Mhm.
So, im allerweitesten Sinne. Und um jetzt nicht also ins Trudeln zu geraten, was die Recherche angeht, schaue ich mir einfach mal meinen damals verfassten Artikel an zu der Geschichte. Ich durfte nämlich 2016 so ein Ding fahren, eine Mammut 2000, die, ich habe es also schon angedeutet, der Neuzeitversuch war, dieser Marke wieder Leben einzuhauchen.
Und was für ein Motor ist dieses Mal dann
Das war ein eigenständiger Motor.
Ah.
Also man hat im Prinzip angefangen mit einem Cosworth-Zylinderkopf. Also Cosworth, ja, ein Zulieferer, der unter anderem auch für in der Formel 1 quasi Motoren lieferte. Und die haben auf einen, ich möchte nicht lügen, auf einen 2-Liter Opel-Block einen, also rein Vierzylinder natürlich, einen eigenständig für dieses Modell gemachten Zylinderkopf aufgesetzt und das dann mit einem Turbolader versehen. So, jetzt kann man sich vorstellen, dass das also schon ein mächtiges Triebwerk ist, ganz in Tradition der Münch-Mammut-Maschinen und in ein entsprechend mächtiges Chassis auch rein musste. Und das Ganze aber, sagen wir mal, in einer sehr, wie ich bis heute finde, extrem edel designten und durchaus elegant gezeichneten Linienführung. Also es ist im Prinzip, hat die Linie von einem Sportmotorrad, das aber quasi eine Lampenmaske und einen Tank und auch ein Sportheck in der oberen Motorradhälfte trägt, sozusagen.
Ja, im oberen Drittel möchte man sagen.
Und aber eigentlich ein unverkleidetes Motorrad ist. Also sozusagen so eine sportliche Roadster-Linie. Ich finde, die Designer, den kann man wirklich nur Respekt zollen. Die haben es geschafft, dieses Monster von Motorrad relativ elegant zu verpacken. Und ich sage relativ, weil natürlich haben wir es hier mit einem Automotor zu tun, mit einem riesigen, das Ding ist riesig, hoch und breit und auch die Lampenmaske, die Verkleidung ist eigentlich riesig, aber auf den Bildern sieht man das immer erst auf den zweiten Blick. Und so kam es auch, dass ich als junger Steppke mit 15, als zum ersten Mal, so um die kurz vor der Jahrtausendwende, hat man zum ersten Mal Bilder in Heften, nämlich prominent eben auf dem Titel von Das Motorrad, nee, damals war es schon ein Motorrad, hat man also prominent diese Maske gesehen und auch dieses Motorrad und das hat mich damals als 15-Jährigen absolut umgehauen. Ich habe das gesehen und dachte.
Also wann, jetzt müsst ihr nachrechnen, wann kam die?
Das war, ich möchte jetzt nicht lügen, 98? Hat man das zum ersten Mal gesehen? Hier zeigt sich die gute Recherche. Ja, doch, es muss kurz vor der Jahrtausendwende gewesen sein. Nagelt mich nicht fest. Es war schon damals natürlich auch so, dass das ganze Mammutprojekt im Wortsinn auch auf wackeligen Beinen stand. Denn also klar ist, das hat der Page, hieß der Firmeneigner. Thomas Page, genau. Hat das mit dem Friedel Münch, der ja dann 2014 verstorben ist, quasi angeleiert und hat da quasi sein ganzes Geld reingesteckt. Und das war sehr, sehr viel Geld. man kann sich vorstellen, das wurde ja alles speziell entwickelt. Der Rahmen ist eine Eigenkonstruktion, der Motor ist eine Eigenkonstruktion. Wir haben hier eine Magnesiumschwinge mit einem Kettenkasten, das ist eine Eigenkonstruktion, also ganz viel Magnesium, eigene Räder, der Auspuff anders sieht und auch eine riesige, also es ist ein Autoauspuff, der irgendwie in dieses Motorrad musste. Eigenständiges Design, eigenständiges alles. Das Einzige, was also aus dem Zulieferprogramm war, war ein Öhlins-Fahrwerk und eine Bremse, die auch von irgendeinem Edelzulieferer stammt.
Hast du noch
Bérangère, möchte ich jetzt mal sagen.
Leistung und Gewicht und so hattest du noch nicht.
Hatte ich noch gar nicht gesagt. Also das Gewicht, nee, erstmal die Leistung. Die Leistung wurde mit 265 PS,
boah,
256 PS beziffert bei 5200 Umdrehungen. Das heißt also, das ist der Hinweis, ein Automotor.
Ja.
Das maximale Drehmoment wurde beziffert mit 359 Newtonmeter bei 4500 Umdrehungen. 359. Und das Gewicht festhalten wurde beziffert mit 390 Kilogramm.
Boah, also so ein Motorrad fürs Quartett.
So habe ich das in dem Artikel auch beschrieben. Das ist der absolute Top-Trumpf in jedem Quartett.
Ja.
So, und aber ich als 15-Jähriger habe ja nur die Fotos gesehen und konnte mit diesen Zahlen auch ja gar nichts anfangen. Ich war gerade froh, dass ich einen 50er Mokik hatte, so, und dass ich bald fahren durfte. Und ich konnte damit nichts anfangen. Also ich wusste auch nicht, dass das ja dann kein Sportmotorrad ist, wie so das, wonach es aussieht, sondern dass das einfach ein unfassbar zorniges Musclebike ist, dem man natürlich die Frage herantragen muss, was soll das eigentlich? Ja, also die, was, wo soll ich damit fahren? Was soll ich damit machen? So, außer auf der linken Spur einer Autobahn morgens um 5. So. Und hab tatsächlich, also ich hatte mein Herz verloren an einfach an diesen Anblick. Ich dachte, das muss es sein. So. Mhm.
Und dann, wie war dann der Reality-Check ein paar Jahre später?
Also es gab noch mehr Vorlauf. Irgendwann flatterte eine Mail rein, ja, einer von euch könnte ja mal so ein Motorrad fahren. Es gab da hat irgendwie, ich meine, der Aufhänger war, da hat sich, es gibt in Deutschland in Münch Mammut 2000 Owners Club.
Ja, okay, warte mal, bevor wir dazu kommen.
Ja, die Geschichte ist wirklich komplex.
Ja, genau, deswegen, Bauzeit, hast du da noch was?
Und also es entstanden
haben
dann...
Haben sich die immensen Entwicklungskosten...
Nein.
Ja, okay, also wenig Verkäufe und...
Also es kam schlussendlich zu einer Serienfertigung, aber der Weg dahin war so exorbitant teuer, man erzählte sich dann, dass nicht nur also der Thomas Petsch sein ganzes Primatvermögen darin rein versenkte, sondern auch noch das seiner wohlhabenden Frau, aber das ist jetzt wirklich auch Hörensagen und ich möchte mich da nicht in die Brennnesseln setzen, aber das ist... kein wirtschaftlicher Erfolg war, kann man am Ende, glaube ich, sicher sagen. Mhm. Trotzdem, das Wunder, es entstanden 15 Stück statt der geplanten 250. Mhm. Es existieren 15 Münch Mammut 2000. Von denen sind, erzählt man sich, 8 in Deutschland verblieben und die 8 Besitzer einer Münch Mammut 2000 bilden einen Club, der sich gut kennt.
Ja.
Und der sich, na, also ich weiß nicht, ob es so wie es heute so ist, aber zum damaligen Zeitpunkt 2015, 2016 hat man sich dann auch noch getroffen.
Ja, das ist ja auch überschaubar bei der.
Genau, das ist überschaubar und da gab es eine Einladung, ey, kommt doch mal vorbei, da könnt ihr mit so einem Motorrad fahren.
Okay.
So, daraus wurde zwar nichts, aber aus diesem Kontakt raus hat sich für mich eben die Chance ergeben, so ein Ding dann zu fahren.
Mhm.
Ja. Und da habe ich eben diese Recherche angestrebt, wie war das damals? Und da sind so viele, auch die Artikel von damals, unser damaliger Chef und heutiger AMS-Chefredakteur Michael Pfeiffer war einer der wenigen Journalisten, die so eine gefahren sind. Und das ist wirklich, da sind so viele denkwürdige Sätze gefallen, allein schon in diesem Fahrbericht. Ich bin fast versucht, das mal vorzulesen,
ja, bitte.
Darf ich?
Ja, bitte. Ja,
da steht also das Zitat aus dem Fahrbericht in Motorrad 23 2001, also 2001 dürfte man dann die ersten Modelle fahren. Ja. Das heißt, kurz vor Jahrtausendwende, dass das angelaufen ist, passt auch.
Mhm.
Da steht also, ein Mammut ist der urzeitliche große Bruder eines Elefanten. Tonnenschwer, unglaublich stark und nicht gerade zimperlich, wenn es seinen Hunger zu stillen galt, mähte der Pflanzenfresser die üppige Fauna längst vergangener Zeiten problemlos nieder. Das Mammut hatte keine natürlichen Feinde, bis auf den Menschen. Als Einzelner suchte er freilich schnell das Weite, aber in Horde auftretend brachten die Zweibeiner manches Mammut zur Strecke.
Sehr geil.
Dazu kann ich nur sagen, kauft ein Heft. Wahnsinn, oder?
Schön.
Also schöne und auch prophetische Zeiten, die mir dann auch wirklich im Kopf rumgegangen sind, als ich dann...
Und wie fuhr es denn?
Da bin ich immer noch nicht.
Ach so.
Ich möchte noch den damaligen Neupreis nennen.
Ja.
Gib mal eine Schätzung ab.
Einfach mal in den Raum geworfen, 200.000 Mark.
Oh, das ist eine gute Schätzung. Das ist eine hervorragende Schätzung, die nur minimal zu hoch greift. 167.000 D-Mark.
Ich habe jetzt so an die 18.000 D-Mark für die Kajiba gedacht, weißt du.
Ja, also tatsächlich 167.000 Mark und ich glaube nicht, dass da viel hängen geblieben ist.
Ja.
Also ein Riesenreibach war damit nicht gemacht, angesichts natürlich der Stückzahlen und der Produktionskosten. Also es war einfach wahrscheinlich ein Projekt, das von vornherein zum Scheitern verurteilt war, aber halt auch so visionär und halt auch, also von der Begeisterung und von der Idee getragen, so, das ist wunderschön und aber tatsächlich wahrscheinlich im Nachklapp einfach auch aussichtslos. Ja, also so mit diesen ganzen Informationen im Hinterkopf kam ich also mit meinen 1,69 an guten Tagen in eine Würzburger Tiefgarage gestaxt. Wo es wirklich, ich schwöre, in dem Moment, also das stand da, das Mammut auf dem Seitenständer in so einer wirklich namenlosen Würzburger Tiefgarage und es roch nach Benzin und ich konnte auch wirklich gebrochene Knochen riechen. So, das war wirklich, so ich, das war wirklich, das war so überlebensgroß, dieser Moment. Und ich kann das erinnern,
dachtest, als gestern. Der Säbelzahntiger kommt gleich am Schild.
Ja, das war ganz, also ich hatte nie wieder so großen Respekt und Angst wie zu dem Zeitpunkt als Redakteur.
Vor der Leistung und der Masse oder auch, weil du wusstest, das ist jetzt hier eine von 8 Stück so ungefähr.
Vor allem, absolut unbezahlbares Einzelstück. Mhm. Ich selber eindeutig zu klein für dieses Motorrad. Also das sieht man auch auf den Fahrbildern. Das sieht absolut lächerlich aus. Schau dir das mal an. Das sieht lächerlich aus. Und es war auch wirklich so, ich kam nicht mit einem Fuß auf den Boden. Ich kam so gerade eben mit einer Zehenspitze auf den Boden. Und musste mit der dann 390 Kilo, die sich wirklich alle unter dem Tankdeckel befanden, nicht etwa tiefer Schwerpunkt, sondern also der Motorblock, der ragt ja auch wirklich bis zur Tankunterkante.
Ja.
Das heißt, das Gewicht ist auch noch wahnsinnig weit oben. Und es gelang mir nur wirklich, also Millimeter scharf und unter Aufbringung sämtlicher Kräfte, das Motorrad irgendwie in die Senkrechte zu wuchten auf der Zehenspitze. So dass ich also den ganzen Tag in latenter Unfallgefahr mich befand. Wirklich. Ich kam auch nicht an den Seitenständer. Jedes Mal, wenn wir angehalten sind, musste einer. Das war wirklich auch peinlich. Aber es gelang damit zu fahren. Und es fuhr, wenn man sich außerhalb des Turbolader-Ladedruckbereichs aufhielt, eigentlich wie ein ganz normales Motorrad, das 390 Kilo wiegt und aber sich eigentlich zu bewegen versteht. Also du konntest einfach mit dem Drehmoment eines 2-Liter-Motors ganz normal rumfahren und ich sag mal, also im Fahrbericht kann man die Zahl lesen, es müssten 3000 etwa Umdrehungen gewesen sein, wo also kein Ladedruck stattfindet, wo man damit ganz normal fahren konnte. Natürlich vorsichtig, aber...
Aber so die Ergonomie war grundsätzlich schon
ja,
so...
Ja, die Ergonomie war eigentlich okay.
Naked-Bike-ähnlich
also,
so.
Ja, sehr sportliches Naked-Bike. Also okay. Natürlich auch sehr hohe Sitzbank. Mhm. Rasten sehr weit hinten, also wirklich
ja,
auch
stimmt.
Angemessen, um sich gegen die Leistung abstützen zu können. also eigentlich der Ergonomie konnte man nichts vorwerfen. Mhm. Man musste sich, der Tank natürlich riesengroß, also 23-Liter-Tank. Ein Riesenfass, das auch breit ist, das ganze Motorrad extrem breit. Der Lenker weit vorne, aber eigentlich ergonomisch gut und eben die Rasten so weit hinten, dass du dich in so wirklich Dragbike-Manier da abstützen konntest. Das also okay, aber einfach für mich die Größe das und das Gewicht das Problem. Aber es ging, man konnte damit fahren. Und das fuhr auch durch eine Kurve. Also das Problem fing dann erst an, wenn man versucht hat, in den Ladedruckbereich zu fahren und genau das wollte man dann ja. Also Sinn der Sache war ja, zu versuchen, die gut 250 PS und fast 400 Newtonmeter mal irgendwie zu spüren. So. Und das war dann natürlich, das wird dann unmittelbar sehr, sehr heikel.
Mhm.
Jetzt muss man noch dazu sagen, also damals dachte ich, ja, war ein guter Reifen drauf, aber der war auch schon nicht mehr der jüngste. Das Motorrad hatte offensichtlich eine lange Standzeit. Aus der heraus wird das auch erstmal wieder so ein bisschen, ja, wir haben uns da ganz vorsichtig rangetastet. Und irgendwann stieg aber so ein bisschen das Vertrauen und man fand ein Stück ruhige Nebenstraße, wo nichts los war, wo man mal im dritten Gang versuchen konnte, in den Ladedruckbereich zu fahren. Und das ist dann wirklich, also das eine ist ja aus heutiger Sicht, vergleicht man das mit den Kompressor-Kawasakis, weil Ladedruck, ja.
Mhm.
Aber Kompressor ist das eine. Oldschool-Turbolader ist halt echt nochmal was ganz anderes. Also da kommt so ein schmaler Bereich, wo du dann merkst, oh, jetzt ist Ladedruck da und dann sind ruckzuck, werden dann aus 80, 150 PS und denkst noch, ja, okay, das ist jetzt noch so vielleicht eine verwertbare Leistung, wo vielleicht noch der Hinterreifen das anbringen kann. Und dann werden aber halt, paff, 250 PS draus. Und damit ist dann so ein 190er war es, glaube ich, nur Reifen, aber auch ein 200er Reifen und auch ein 260 Big Size Reifen. Jeder Reifen wäre dann unmittelbar überfordert.
Mhm.
So. Also der nicht ein geheizter Slick ist. Ja. Vor allem, weil diese fast 400 Kilo, 450 Kilo mit Fahrer, dann ja auch eine kinetische Trägheit dagegen setzen. Lange Räder, kurzer Sinn, unmittelbarer Wheelspin, egal bei welchem Versuch, das auf den Boden zu bringen. Ich denke, dass auf der Autobahn im vierten Gang das dann vielleicht greift. Und dann, es ist also ein Fünfganggetriebe. Ich denke auch, dass ich damit dann wirklich Geschwindigkeiten jenseits der 300 realisieren lassen. Deutlich, wobei dann ist wiederum Windschutz ein Thema. Es ist jetzt nicht so, dass es eine aerodynamisch vorteilhafte Kuppel gäbe, die dem Fahrer dann Schutz bietet. Also das ist wirklich einfach, das Teil kann vor Kraft einfach nicht laufen. So. Und dann klar, man kann durch eine Kurve rollen, aber dynamisch damit durch eine Kurve fahren ist schon auch, also da sind einerseits 400 Kilo, dann muss man auch sagen, die ganze Chassiskonstruktion, also wir haben zwei liegende Federbeine unterhalb des Getriebes, weil die klassische Monoshock-Konstruktion quasi, da war der Auspuff im Weg. Das heißt, wir haben auch hinten sehr wenig Federweg. Wir haben unterhalb dieses riesigen Motorblocks dann auch viel Ölwanne und eben viel Federbein, sodass die Schräglagenfreiheit auch sehr begrenzt ist. Also am meisten haben die mich gewarnt vor dem Versuch, schräg zu fahren mit diesem Motorrad, weil dann einfach aufsetzen und wenn 400 Kilo in Schräglage aufsetzen und dann womöglich noch Ladedruck dazukommt, also wirkliche, echte Gefahr. Es ging besser, als ich gedacht hätte, aber du könntest mit nahezu jedem anderen Motorrad schneller fahren.
Ja, so. Also da, aber da muss man ja auch sagen, da beißt sich dann ja irgendwo auch wieder dieses unglaublich beeindruckende Konzept mit dem Alltag so. Und mit
von Alltagsbelangen dürfen wir überhaupt nicht reden. Also,
aber ich denke auch so, weißt du, so ein Muscle Bike oder nenn's wie du willst, ist das eine. Aber wenn du halt sagst, du hast da eigentlich permanent, du kannst vor Kraft nicht laufen.
So gar nicht. Also nein, es ist halt einfach, das ist eine Zweirad gewordene Herausforderung.
Ja.
So, ich habe diese Geschichte dann geschrieben und da stand irgendwo zu lesen, feuerfeste Unterwäsche und Mutig-Tabletten. So, und dann hat mir ein Besitzer einer Mammut 2000 geschrieben, ja, er kann dem Ganzen nur vollstimmen, auch die Mutig-Tabletten, bei ihm reicht mittlerweile eine halbe. So. Also das fand ich ganz treffend. Das ist einfach,
ja.
Man darf das nicht nach Nutzwert oder Sinnkriterien
natürlich
beurteilen.
Nicht.
Im Gegenteil, je unsinniger, desto geiler eigentlich.
Ja. Aber hat es dann für dich, hat es dann das etwas auch entzaubert oder ist diese Faszination einfach nur anders geworden dafür?
Ja, richtig, richtig. Also der 15-Jährige muss in mir, der ja noch mitfuhr, so, der musste natürlich einsehen, dass seine Vorstellung davon, dass das halt auch mega geil fahren müsste, so, weil es kostet ja über 170.000 Euro, da muss es ja 17 Mal so gut fahren, nein, Mark, da muss es ja, keine Ahnung, 10 Mal so gut fahren wie ein damals gültiges Superbike. Diese völlig naive Vorstellung, die zerschellte natürlich, aber das, was es ist und auch das, wofür es steht, mal probiert haben zu dürfen, das ist natürlich, dafür bin ich heute wahnsinnig dankbar.
Ja, du bist wahrscheinlich einer der wenigen, der sowas mal wirklich fahren durfte.
Da kann ich Grüße rausschicken. Der Ralf Ernst, der Verwalter des Nachlasses, hat es damals für mich ermöglicht. Und sollte er irgendwann mal reinhören, danke, danke, danke bis heute. Also das war wirklich einer der ganz großen Momente so. Und ich muss aber auch sagen, im Nachklapp, ich war noch nie so froh, dass ein Tag auf einem Motorrad auch vorbei war, ohne dass was passiert ist.
Bestimmt, also ja, ich kann das mir vorstellen. Also mir ging es ja auch gerade so, ich weiß nicht, damals warst du, glaube ich, schon eine Zeit lang Redakteur,
ja,
aber
auch nur 2-3 Jahre, also ich war
aber man
dramatisch
hat schon,
unerfahren.
Ja, man hat schon so eine gewisse Hochachtung auch und ich hatte auch so die erste Tour mal mit so einer Harley dann, auf einmal so das erste Motorrad mit über 300 Kilo und also das ist ja noch eine ganz andere Hausnummer. Also
nee, das war wirklich,
kann ich
das
schon,
war auch gefährlich, so, das muss man echt sagen, im Nachklapp. Ja, also die viele Fragen wurden ja dann beantwortet. Also Verkaufszahlen, 8 Stück schlussendlich.
Ja, Gebrauchtpreis können wir, glaube ich, auch.
Können wir, glaube ich, abhaken.
Da können wir auch sagen, da wird wahrscheinlich gezahlt, was.
Da wird gezahlt, was gezahlt wird.
Genau.
Ich denke mal, das wird heute sicher, 5 Stellen wären 10.000, sicher 6-stellig.
Ja.
Oh, im weitesten Sinne.
Trotzdem so. Die Frage, würdest du eine haben wollen?
Dafür fehlt mir dann doch der Platz. Also wenn ich natürlich, wenn Geld gar keine Rolle spielt und wenn wir dann übers 8. oder 9. Motorrad reden, würde ich sicher nicht Nein sagen. Aber da fehlt mir natürlich der Platz. Ja. In meiner Garage fehlt das Format für eine Mammut 2000. So. Da fehlt das Format. Um das mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, sehr schön. Sehr, sehr
aber
schön.
Wenn einer Ölscheich ist oder so oder irgendwie Privatier und oder gut situierter Privatier, kann ich nur sagen, also es ist eine deutlich größere Herausforderung als eine Kawasaki H2R. So, die ja mit, keine Ahnung, 70 PS mehr lange nicht so wild ist. Wie so eine Mammut 2000.
Ja, das war jetzt
exotisch genug?
Ja, sehr exotisch. wir sind jetzt auch eigentlich, ich weiß es nicht, Johannes, sollen wir jetzt noch eine vierte reinnehmen oder?
Dann hätte ich ja die Folge fast,
in
der Überzahl.
Die hast du jetzt ein bisschen gesprengt, aber ich glaube, bei so einem Mammut, wie soll es anders sein? Also,
ja, aber es ist ja angemessen, ja. Nur angemessen.
Ja, ich weiß nicht, sollen wir meine zweite noch schnell durchmachen?
Sag
oder
du.
Ja, die ist auch, okay, die ist glaube ich auch schnell abgehandelt, wir beeilen uns ein bisschen. Es ist tatsächlich das unexotischste Motorrad jetzt in dieser Runde und ist auch nicht, ich kann es gar nicht sagen, ob sie so wirklich exotisch ist. Also ich sag mal so, es ist für mich wieder ein sehr typisches Motorrad, Johannes, vielleicht kommst du ziemlich schnell drauf.
Reise-Enduro.
Ja.
Japanisch?
Nein.
Du wirst ja nicht zweimal dieselbe Exotenmarke spielen.
Denk mal an die erste Folge.
Oh, ich hab ja Alzheimer oder beziehungsweise Gedächtnisschwund. Ist es so eine TED-Maschine?
Ja, durchaus.
Dann rate ich jetzt mal Blanco. AJP?
Nee.
Irgendwas, okay. Wie heißen die Dinger? Nein?
Nee, aber guter Vorschlag für eine nächste.
Ah, die ist ja verbrannt dann jetzt vielleicht, keine
Ahnung. Ja. Nee, KTM 640 Adventure.
Oh, ja, die ist aber gar nicht so sehr exotisch,
ja,
tatsächlich.
Exotisch weniger, vielleicht mittlerweile selten.
Selten sicherlich mittlerweile,
könnte man,
ja.
Könnte man es vielleicht so sagen. Also wie gesagt, ich habe mir echt schwer getan, ich war mir nicht sicher, ob ich die überhaupt reinnehmen soll.
Nein, ist schön.
Weil allein schon, jetzt bin ich wieder in unserer Liste, Bauzeit von 98 bis 2007, sagt ja auch schon mal immer sowas aus.
So lang wurden die gebaut.
Ja, wurde aber auch sehr, sehr oft modifiziert. Also es gibt immer noch so ein sehr aufschlussreiches PDF im Netz, das ich mir mal runtergeladen habe. Da siehst du so aufgeschlüsselt nach Zylinderkopf und Tank und keine Ahnung was alles. Also so gefühlt alle 2-3 Jahre haben sie irgendwo was anders gemacht. Auch verschiedene Leistungsstufen und eben Daten. Ich habe jetzt mal beispielhaft Modell 2003 Modelljahr rausgesucht. Das sind diese silbern-schwarzen.
Ja, schöne Motorräder.
Die hatte dann 625 Kubik, 54 PS, 55 Newtonmeter, also so typisches 650er Einzylinderniveau.
54 PS, die aber legal, also die offen legal, ja.
Genau. Federwege 270 und über 300 Millimeter teilweise auch. Also richtig, richtig viel Federweg. Mhm. Klar, 21 Zoll vorne, 18 hinten. Die hatte noch den 28 Liter großen Tank. Die späteren, also ich glaube ab 2005, ich weiß nicht, die späteren hatten dann einen 25 Liter Tank und Gewicht circa 185 Kilo. Und warum ich jetzt gerade
vollgetankt.
Genau. Ja. Und warum ich jetzt gerade das 2003er Baujahr ganz cool finde, mit meiner Außenperspektive, die hatte noch den hohen Kotflügel, das finde ich cool, und die hat noch den großen Tank und hat aber eben schon so ein paar, für mich sind es offensichtlich Verbesserungen, ich weiß nicht, also da bin ich einfach zu wenig drin in dieser LC4-Thematik. Aber das ist für mich, genau, dieser große Tank ist für mich eben der Punkt, warum ich dieses Motorrad so cool finde, weil es eben eine der wenigen wirklich, wirklich Langstrecken, reisetauglichen, geländetauglichen Einzylinder ist. Also diese typische eierlegende Wollmilchsau, die dann auch noch unter 200 Kilogramm wiegt, vollgetankt. Großes Manko oder großes Fragezeichen an der Stelle, Zuverlässigkeit. Keine Ahnung. Ich vermute, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ich glaube, das viel des Zuverlässigkeitsthemas bei diesen frühen LC4-Motoren war, glaube ich, wer saß drauf und wer hat sie beschraubt. So.
Und das ist nämlich auch das Thema. Wie gesagt, Verkaufszahlen weiß ich jetzt nicht. Du findest so zwischen 3 und 6 mal 7 Stück findet man so in den Gebrauchtbörsen. Die kosten dann zwischen 3.200 und 5.300 Euro ungefähr und die haben dann auch aber auch schon zwischen 25.000 und 55.000 Kilometer drauf. Und da weiß ich halt definitiv, diese 55.000 Kilometer sind anders zu bewerten als jetzt bei einer, um auch gleich die Konkurrenz zu nennen, wenn man sie Konkurrenz nennen kann, so eine F650 GS Dakar von BMW, die natürlich viel, viel softer ist, viel, viel komfortabler und sowas. Da sind natürlich 55.000 Kilometer gar nichts. Bei einer LC4 KTM, ohne jetzt so das typische Kick 10 Minutes und keine 1000 Meter, möchte ich jetzt gar nicht. Ich habe ja selber eine Duke und so, aber ja, da bin ich einfach noch zu wenig drin in dem Thema, um das wirklich beurteilen zu können. Ich denke, sie hat so eine gewisse Weltreise, so einen gewissen Ruf doch, also die ist, sieht
ganz
man
klar.
Sieht man doch auch durchaus schon auch, dass die von Fernreisenden bewegt werden, und ich denke, wenn du so ein Motorrad hast und gut kennst, dann kannst du dir da auch behelfen und weißt um die Zicken, um die Macken, und kannst es dann auch beheben. Also da würde ich jetzt gar nicht so
Da gehe ich mit. Also klar ist, dass man von so einem Motor nicht erwarten darf, 80.000 Kilometer zu fahren, ohne ihn jemals aufzumachen.
Ja.
Aber dafür hat sie halt auch ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Gewicht als die anderen. Schöne Wahl übrigens. Ich hatte schon immer einen Softspot für diese Einzylinder-Rallye-KTM.
Mhm.
Ja, allein die Optik ist cool. So, also das hat so wirklich einen Rallye-Nimbus.
Ich finde nämlich auch, dass die im Gegensatz jetzt zur Kajiva zum Beispiel, die wir vorhin hatten, ich finde, dass die bis auf wenige Stellen, finde ich, ist die wahnsinnig gut gealtert vom Design her. Also ich finde dieser Doppelscheinwerfer saugeil, ja. Und ja, auch so, okay, es ist schon eher dieses runde Design. Ich glaube, heute ist alles eher ziemlich eckig.
Also es ist eigentlich auch definitive Vorkiska-Ära und sehr gefällig.
Ja, also ich finde, die sieht wahnsinnig gut immer noch aus, und warum ich auch auf das Motorrad komme, ist eben auch eben die Duke, die ich eben noch immer restauriere, weil ich mir währenddessen immer wieder gedacht habe, weil ich kenne diese 640 Adventure eben auch schon mein Motorradleben lang und finde sie schon immer faszinierend, und während ich so die Duke immer dann hier den Vergaser ausgebaut habe und alles mögliche gemacht habe, habe ich mir immer gedacht, ach komm, jetzt kennst du eine, jetzt kennst du wahrscheinlich alle so oder gefühlt alle, und ist doch gar nicht so schlimm, und da kommt man ja überall dran.
Ja.
Also es hat mich zwischendurch ermutigt, mir vielleicht so eine mal zu holen, und zwischendurch habe ich mir wieder gedacht, boah, also wenn meine 650X Challenge, weißt du, selbst wenn die 3-4 Monate mal steht, dann pumpst die Reifen auf, drückst auf den Starterknopf und dann läuft die. Und ja, das ist immer das andere, dass ich mir denke, mit so einer alten KTM, also das Alter kommt ja dann auch wieder dazu. Wie gesagt, du weißt nicht, wie der Vorbesitzer mit der umgegangen ist. Was? Aber du weißt halt auch, es ist halt echt eine verdammt potente Reise-Enduro mit viel Reichweite, mit wenig Gewicht vergleichsweise.
Relativ, ja.
Also dieses Faszinosum, das bleibt halt einfach.
Also da gehe ich voll mit. Ich würde eine Einschätzung abgeben wollen zu dieser Thematik LC4-Motor und Haltbarkeit. Also mir war zum Beispiel, ich hole ein bisschen weiter aus, nicht klar, dass es da größere Änderungen im Rahmen, also sie so lange überhaupt gebaut wurden, und dann gab es ja sicher auch Updates beim Motor, wahrscheinlich irgendwie High-Flow-Kopf und
genau,
625, 640, was weiß ich, tralala, ja. Also das Halbwissen, was ich zu diesen Motoren habe, lautet, dass die teilweise schon Probleme hatten. Ich meine, Pleuellager ist da so ein Ding, was bei einem hochbelasteten Einzylinder ja immer irgendwie tricky ist, dass die aber auf gute Pflege auch mitunter gut reagiert haben. Und aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, die haben ja jetzt alle Kilometer ohne Ende. Also du findest ja so ein Motorrad jetzt nicht mehr mit 15.000 Kilometern. Und wenn, dann muss man die Frage, glaube ich, stellen.
Ist das der originale Dacho?
Wie realistisch die sind. Also wenn ich heute sowas kaufen würde, würde ich es womöglich mit ewig viel Kilometer kaufen und die Revision sofort einplanen.
Ja.
Es dann gut machen oder gut machen lassen von jemandem, der sein Handwerk versteht, und dann wissen, was ich habe. So. Denn mit Sicherheit lassen sich womöglich vorhandene Schwachstellen da heute ausmerzen. Und dann fahre ich da ein gutes Motoröl, wechsle das regelmäßig und kann mir relativ sicher sein, denke ich, widersprecht, wenn er andere Erfahrungen gemacht hat, kann mir aber dann relativ sicher sein, zu wissen, was ich da habe. Mhm. Also dann würde ich mit einem professionell frisch revidierten 640er Motor würde ich auf Weltreise gehen. Mhm. So. Da hätte ich jetzt keine Bedenken. Mhm. Also vor allem hast du dann andere Thematiken nicht. Also das ist ja dann doch irgendwie auch einfache Technik.
No ABS, no trouble.
Ja, so. Also das hat wiederum dann, ja. Da sehe ich dann auch Vorteile wiederum. Und über die Robustheit des Chassis und über die Qualität des Fahrwerks und die Nehmerqualitäten von so einer Einzylinder-KTM kann man, glaube ich, nicht meckern, so im weitesten Sinn. Also was mich eher da umtreiben würde, wäre so ein bisschen die Frage, also ich kenne diesen Motor tatsächlich nur als 620er ohne Ausgleichswelle. Ein Kumpel hatte mal so ein Ding, Grüße gehen raus. Also den nicht Ausgleichswellenmotor, das weiß ich nicht, ob ich den Tage und Wochen lang fahren wollen würde. Mhm. Ein 640er mit Ausgleichswelle ist bei mir so eine Lücke, die ich noch nie gefahren bin, aber das sind schon zornige Motoren. Also da kann man da schon die Frage stellen, ob es nicht auch eine 660er Tenere oder eben auch deine X-Challenge mit einem großen Tank irgendwie oder eine Dakar KTM tut, wenn der Anspruch Weltreise ist.
Ja, weil
diese paar PS mehr, die diese Motoren haben, ich finde, man muss immer die Frage stellen, was habe ich davon in dem Real Use Case verglichen damit, dass der Motor dann schon irgendwie zornig ist und ja bekanntermaßen auch mit Ausgleichswelle vibriert. So.
Ja.
Das würde ich mal, glaube ich, diejenigen fragen wollen, die so ein Ding besitzen, wie da die Einschätzung ist.
Also ich würde auch die realistische Option ist natürlich, ich kaufe mir einen X-Challenge Zusatztank, den man immer noch auftreiben kann, wie ich jetzt nach meinem Besuch bei einem Spezialisten weiß, Folge 65.
Immer nah an die Quelle rangehen, ne?
Genau. Das ist das realistische Szenario. Und gleichzeitig denke ich mir, solange ich jetzt mal mich mit der Duke ein bisschen anfreunden werde, wie gesagt, das ist der 620er Motor noch sozusagen, ja. Aber es ist halt, denke ich, schon recht vergleichbar, auch der Rahmen und so.
Ja.
Ich denke, das Thema wird noch eine Zeit lang mitfahren. Vermutlich werde ich mir keine kaufen, aber es ist immer so ein Motorrad, wo man dann doch ein, zwei Mal im Jahr eben schaut, gibt es wieder ein paar Angebote.
Das ist ein Motorrad, das ich nur für das Aussehen kaufen würde auch tatsächlich. Mhm. Und vielleicht zweimal im Jahr irgend so ein Jedermann-Enduro-Training damit fahren, einfach aus Jux und Dollerei.
Ja,
so.
Da kann man den Tank auch nur halb füllen. Dann
genau,
hat
genau.
Man noch
und
mehr
aber
Spaß.
So tun. Oh, ja. Kann man über Preise sprechen? Wo liegen die so?
Hatte ich schon gesagt, glaube ich. Zwischen 3.200 und 5.300.
Ah, das obere Ende dann doch zu viel, um einfach nur mal so ein bisschen Spaß.
Ja, eben. Oh, aber das ist halt natürlich wieder das, was aufgerufen wird. Was dann gezahlt wird, ja, keine Ahnung.
Ach, das wäre so ein Ding, wo ich mir, glaube ich, eine nicht fahrbereite ausäugen würde und die vielleicht durchschrauben. So, das wäre ein schönes Projekt.
Okay.
Weil, also dann hast du Vorteil, klar, das sind jetzt auch alte Maschinen, aber LC4, weiß ich nicht, sollte kein allzu großes Problem sein. Die Motoren wurden ja doch in einigermaßen großer Stückzahl gegen die herum.
Ich denke, das wird ähnlich, vielleicht etwas entspannter sein als bei der Duke. Also Motor, gar kein Thema. Ja. Alles drumherum, Verkleidung und so, weiß ich nicht. Bei der Duke, Duke ist wieder ein anderes Thema, aber auch bei denen könnte ich jetzt mir vorstellen, dass die letzten 2007 vom Band gerollt sind, ist halt jetzt auch schon eine Zeit lang. Ja.
Wahrscheinlich sollte man den Tank hüten wie den Augapfel, gell? Das ist dann doch wieder so eine Frage.
Ja, was sich dann wieder dem Einsatzzweck.
Dann lobe ich mir doch erneut eine DHZ, die bis heute ja in anderen Märkten gebaut wird, ne? Aber da kommen wir eines Tages drauf.
Ja.
Das ist schön.
Okay. Ja, also mit diesem doch eher mainstreamigen, in dieser Runde doch recht mainstreamig Motorrad würden wir es dann auch gut sein lassen für heute.
Eins will ich noch sagen, ein Motorrad, das als eins der wenigen die Bezeichnung Reise-Enduro verdient.
So.
Das, was wir heute so Reise-Enduro nehmen, das sage ich, wiederhole ich gern zum 10. Mal, ist kein Enduro.
Ja, da müssen wir vielleicht nochmal unsere Reise-Enduro-Folge nochmal irgendwann neu aufnehmen, vielleicht, wenn wir...
In ein paar Jahren, ja.
Ja. Okay. Nee, aber dann hoffe ich, also ich glaube, wir sind jetzt mit einer bisschen Überlänge rausgegangen, aber ich hoffe, dass
kostet ja nichts.
Das Mammut
Das Mammut hat seinen Platz beantwortet.
Das hat genau. Okay, dann hoffe ich, wie immer, dass ihr viel Spaß beim Zuhören hattet und ja, wir freuen uns immer über Vorschläge und
schreibt
und
uns.
Schreibt uns, genau. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass jeder Vorschlag reingenommen wird, wie die Kajiva, aber vielleicht ja doch. Genau. Ihr erreicht uns am besten über podcast@motorradonline.de oder eben über die entsprechende Kommentarfunktion und auch über eine Bewertung bei iTunes. Da freuen wir uns auch immer. So, wir hören uns dann in der nächsten Folge und bis dann.
Schön. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.